Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth aktiver User-Generierung aus der Praxis. Heute wieder mit dem nächsten Gast. Ich begrüße den Bastian von Social Pulse. Herzlich willkommen, Bastian. Freut mich sehr, dass du da bist. Stell dich doch einmal bitte ganz kurz den Zuhörern vor.
Ja, vielen Dank. Auch herzlich willkommen an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Mein Name ist Bastian Müller, 40 Jahre alt, bin einer der Gründer und Geschäftsführer von der Social Pulse GmbH, die wir 2014 als kleine Agentur gegründet haben und seit 2018 unsere Plattform Social Pulse betreiben. Und wir mit Social Pulse vernetzen den dezentralen Fachhändler mit den jeweiligen Marken, die der Händler bei sich im Store verkauft. Und da haben wir eine Plattform ins Leben gerufen, die relativ einzigartig ist. Und darüber sprechen wir, denke ich, heute.
Ja, genau richtig. Und auch ein Thema, was auch häufiger vorkommt, zumindest im Software-Plattform-Bereich, dass man ursprünglich vielleicht ein anderes Geschäftsmodell hatte oder vielleicht auch eine andere Firma. In eurem Fall war es dann eine Agentur. Und dann wurde man irgendwie zur Plattform. Jetzt mal die Frage an dich, weil da kriegt man immer unterschiedliche Antworten zu. Warum habt ihr euch dann bewusst 2018 für Plattform entschieden? Hat das einen Skalierungsgrund gehabt? Oder warum habt ihr gesagt, Plattform, das ist vielleicht was Neues für uns?
Ja, wir haben 2014, wie gesagt, als klassische Online-Marketing-Agentur klein angefangen. Ich mit zwei Kumpels und Mitgründern. Und haben immer wieder diverse Sport-Handels-Marketing-Kampagnen aufgesetzt am Anfang. Das bedeutete, diverse Sportbrands haben uns mit einbezogen, dass wir den dezentralen Fachhandel dahingehend unterstützen, die digitale Kommunikation der Produkte, die der Händler bei der Marke bestellt hat, auch zu verlängern, also dass die Produkte digital kommuniziert werden. Das hatte eine große Herausforderung, weil der stationäre Fachhandel, wie wir ja wissen, nicht unbedingt so digital und Social-Media-affin ist. Das haben wir dann nebenher und zwei, drei Jahre gemacht und haben gesehen, dass da ein riesengroßer Bedarf ist und dass alle Marken, mit denen wir jetzt auch erfolgreich zusammenarbeiten, da die Herausforderung haben, den dezentralen Händler mit in die digitale Kommunikation zu unterstützen, um eine lokale Sichtbarkeit zu erlangen. Und wenn man Agentur ist, kommt man irgendwann an seine Grenzen und dann fragt man sich, möchte ich über Personal skalieren, also mehr Leute einstellen, mehr Kunden und so weiter. Oder ist es nicht sinnvoll, da ein Geschäftsmodell daraus zu machen und ein Plattform-Business zu gründen? Und das haben wir dann 2016, 2017 ging das langsam los. 2017 haben wir dann wirklich mal geguckt, was gibt es da für Lösungen? Haben wir gesehen, dass es eigentlich in Europa noch keine Lösung gibt. Und dann haben wir ein MVP, also das erste Produkt sozusagen, programmieren lassen. Das war dann Ende 2017 und sind 2018 damit dann an den Start gegangen. Und das war dann auch der Startschuss zu der weiteren Entwicklung. Und jetzt 3 Jahre danach haben wir schon relativ viel da bewegen können.
Ja, spannende Story. Ich glaube, das ist immer relativ, ja, wie soll man das benennen? Ich glaube, jeder hat auf jeden Fall andere Gründe, warum er das macht. Bestimmt gibt es auch viele, die sagen, du, wir skalieren vielleicht einfach mit Mitarbeitern, das reicht und so. Aber Plattform ist ja auch, und das wirst du bestimmt bestätigen können, auch nochmal als Business Case und als Geschäftsmodell ja was ganz anderes. Also es ist in unseren Augen, und wir können es, glaube ich, auch ganz gut vergleichen, weil wir auch beides haben, relativ schwierig miteinander zu vergleichen, weil es komplett unterschiedlich behandelt werden muss. Siehst du das genauso oder siehst du darin auch Gemeinsamkeiten, die du vielleicht vorher auch hattest und jetzt auch im Plattform-Business übernehmen konntest? Eine Sache, vielleicht um dir einen Hinweis zu geben, ich denke halt in den meisten Plattformmodellen, es ist etwas sehr Hochpreisiges, funktioniert halt alles rein digital und auf Agenturseite vielleicht nicht immer so. Das ist ja dann immer noch sehr personenbezogen, zum Beispiel auch in der Akquise von Kunden oder in dem Fall für Plattform-User. Siehst du das genauso oder hast du auch Sachen, wo du sagst, oh nee, sehe ich überhaupt nicht so?
Ja, da wo wir hergekommen sind, wir haben einfach gemerkt, dass wir also zum einen eben, um das aufzugreifen, wenn man Preismodelle anspricht, also wir sind, glaube ich, im Enterprise-Modell und wir finanzieren uns komplett erstmal über die Marken, also die zahlen bei uns eine Lizenz für die Nutzung der Plattform und da sind wir schon in einem Preismodell, wo man sagen muss, das buche ich nicht mal eben einfach online. Also wir haben keine Kunden, die aktuell auf uns aufmerksam werden, die über die Webseite oder auf uns kommen und direkt natürlich bei uns Kunde werden, sondern da ist immer nochmal ein Sales Call und auch diverse Zyklen dahinter gelegt, weil wir auch was Neues machen im Retail-Trade-Marketing, wo man erstmal gucken muss, auch interne Hürden nehmen muss als Marke, um das Ganze freizukriegen, weil man was Neues ist dann auch immer ein bisschen kompliziert in alten Strukturen durchzusetzen, aber es ist definitiv effektiver. Und die Skalierbarkeit war natürlich im Agenturgeschäftsmodell, bist du die ganze Zeit im Austausch. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir ein zentrales Tool für den Einzelhandel werden wollen, wo der Händler wirklich eine Plattform hat, um alle seine Marken, die der Händler verkauft, dementsprechend managen kann, was die digitale und Social Media Kommunikation angeht. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, ein stationärer Einzelhändler hat vielleicht 50, 60 Brands in seinem Sortiment, dann hat er 50, 60 Zugänge, um sich Content von den verschiedenen Marken zu ziehen. Bei dem einen ist es eine WeTransfer-Lösung, beim anderen ist es eine Mediathek und so weiter und so fort. Aber die Arbeit an sich muss der Händler selber tun, sich damit beschäftigen und in die Kanäle kommunizieren. Genau dafür ist unsere Plattform gedacht und dementsprechend bieten wir damit dann die Lösung.
Ja, und jetzt hast du ein gutes Stichwort angesprochen, Preismodell. Ich weiß ja schon, was ihr chargt im Prinzip oder bis wohin das geht. Vielleicht einmal für die Zuhörer, ein Enterprise ist immer etwas Hochpreisiges, aber es ist natürlich nach oben alles immer relativ offen. In welcher Kategorie oder in welcher Größenordnung spielt ihr da so wieder, wo Brands oder dann auch die Händler auf euch zukommen, um dann letzten Endes dafür eure Lösung zu bezahlen?
Also Stand heute ist es so, dass die Marken vordergründig das Ganze zahlen und die Lizenzgebühr für die Plattformnutzung geht so bei 27.000 Euro, glaube ich, los und dann nach oben offen. Und wir haben drei verschiedene Preismodelle. Die Preismodelle unterscheiden sich von der Funktionalität der Plattform, was ja auch immer so eine Herausforderung ist im Plattformbusiness, ne? Also welche Funktionen möchte ich wie bepreisen, damit man auch natürlich die Marken dazu bringt, vollumfängliche Funktionalität der Plattform zu nutzen. Wir auch testen können, welche Funktionen kommen im Markt an, welche Funktionen werden gewünscht. Und wie gesagt, es hängt davon ab, welches Preismodell ich brauche, welchen Bedarf ich habe. Wir sind ja auch kampagnengesteuert oder produktgesteuert. Das bedeutet, wie viele Produktstories oder wie viele Produktlaunches gibt es seitens der Marke, die kommuniziert werden wollen. Und das sind so Limitierungen. Dementsprechend gibt es da die verschiedenen Preisabstufungen. Will ich die Plattform nur einsprachig nutzen, mehrsprachig? Möchte ich Unteraccounts haben, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie eine Gruppe haben, also eine größere Gruppe, die mehrere Marken unter sich hat, kann man das als Gruppe bei uns eine Lizenz buchen und dann kann jede Marke seinen eigenen Account bekommen. Das sind natürlich Funktionalitäten, die dann dementsprechend auch sich im Preis widerschlagen. Seitens des Händlers, jeder Händler kann sich heute, Stand heute, einen Social Pulse Account machen. Das ist erstmal kostenlos. Ich denke, da kommen wir gleich auch noch dazu, wie der Händler bei uns reinkommt. Und das Einzige, wo wir beim Händler dementsprechend auch eine Gebühr erheben, ist, wenn der Händler eigenes Anzeigenbudget über unsere Plattform bucht, was super easy ist, weil alles von der Marke eingestellt wird, dann erheben wir eine 10%ige Management-Fee auf das Anzeigenbudget, sodass da dann direkt über Payment-Anbieter in der Plattform die 10% mit abgezogen werden.
Ja, und jetzt hast du gesagt, so ab 27.000 Euro geht's los, für die Brands. Und die Frage, die ich jetzt hier einfach mal stellen muss, was kriegt denn dann genau derjenige dafür, wenn er die Lizenz kauft? Also was kann er dann innerhalb der Plattform machen?
Genau, die Marke kann dann die Plattform nutzen und Inhalte für die Produkte, die die Marke herstellt oder Dienstleistungen in unserer Plattform einpflegen, in einen sogenannten Redaktionsplan beispielsweise. Angenommen, eine Marke bringt jetzt ein neues Produkt raus, wie Ravensburger, jetzt ein Kunde von uns, bringt ein neues Spielzeug, den Tiptoy-Stift raus, dann ist es so, dass die Marke Ravensburger bei uns für den Monat Juni einen kompletten Redaktionsplan bestücken kann. Also wann soll welche Werbeanzeige veröffentlicht werden auf den Kanal Facebook, auf den Kanal Instagram oder als Google Display-Werbung, ein spezielles Werbeformat. Da stellt die Marke alles fertig dar. Danach geht die Marke heraus mit den Außendienst und aktiviert die Händler, wenn sie noch nicht in unserer Plattform sind. Und der Händler kann sich einmalig registrieren innerhalb von 10 Minuten, connectet seine verschiedenen Social Media Accounts mit unserer Plattform und dann kann er diesen Redaktionsplan von der Marke mit einem Klick bestätigen und muss nichts mehr tun. Und das ist genau der große USP, weil dann der Händler die Kommunikationsleistung zu dem Produkt, was er ja vor Ort verkauft und dementsprechend auch unbedingt digital und bewerben sollte, im Namen von den Händlern in das lokale Umfeld, in der Zielgruppe, die sozusagen Marke und Händler erreichen möchte, veröffentlicht wird und somit erreichen wir die Endkunden auf dem Handy und machen auf das Produkt und den Handel aufmerksam. Und wenn man jetzt sagt, okay, 27.000 Euro, da sind jetzt insgesamt 12 Kampagnen beispielsweise inklusive und bis 100 Händler, wenn ich das runterrechne pro Händler, pro Kampagne, dann bist du irgendwie 20, 30 Euro oder noch weniger, je nachdem, wie viele Händler du hast, pro Monat pro Händler, die du da runterbrechen kannst. Und das ist ein Budget, was natürlich dementsprechend sinnvoll eingesetzt ist.
Ja, Okay, verstanden. Und auf der anderen Seite hast du ja auch schon erklärt, ist dann der Händler, der das Ganze für sich nutzen kann, der das wahrscheinlich auch braucht, weil er ist nicht so digital affin unterwegs. Zumindest die meisten. Gibt bestimmt auch einige, bei denen das vielleicht dann so ist, dass sie es sind. Aber wer ist da so der klassische Händler, der da bei euch ist? Ist das dann immer jemand, der mehrere Marken gleichzeitig vertritt, oder ist es dann auch quasi ein großer Händler, ich sag jetzt einfach mal P&C oder so?
Nee, es ist der inhabergeführte stationäre Fachhandel in der Regel, also wirklich der kleine Einzelhändler mit ein oder zwei Filialen, der auch wirklich mehrere Marken vertritt und auch dementsprechend verkauft. Also wir haben jetzt weniger Franchise-Ketten oder so, sondern wirklich den inhabergeführten kleinen stationären Fachhandel. Genau deswegen haben wir auch die Plattform ins Leben gerufen, weil da wirklich der größte Bedarf ist. Der Handel, muss langsam durch den digitalen Wandel da draußen verstehen, kapieren, dass Online- und Social Media Marketing ein wichtiger Baustein für den Einzelhandel ist. Das ist ja vorher nicht so gewesen und auch die Affinität dazu. Und da haben wir mit der Lösung halt, dass er dementsprechend da mitspielen kann. Natürlich sind wir nicht das Wundermittel. Er muss sich trotzdem noch weiter seine eigenen Stories und sowas ausleben und auch seine ganzen
Klar.
anderen Webseite, Blogbeiträge und so weiter. Natürlich sollte er unbedingt führen. Aber die Markenkommunikation zu den Produkten, die er vor Ort hat und die er auch abverkaufen möchte, kann er dementsprechend über unsere Plattform, wenn die Marke ihn mit uns unterstützt, super einfach in sein lokales Umfeld streuen.
Ja, und ich glaube, dann hat er auch den Vorteil dadurch, dass er das letzten Endes dann auch machen kann. Etwas, was er vielleicht, wovor er vorher nicht wirklich affin genug war, um das halt auch zu machen. Ich meine, letzten Endes geht es ja darum, und das ist ja auch eure Herausforderung wahrscheinlich dabei, das relativ simpel für ihn darzustellen, wenn er es vorher auch noch nie gemacht hat.
Ja, aber sprichst du ein gutes Thema an. Wir sind 2018 gestartet mit der 1-2-Klick-Lösung für den Fachhandel. Und das war auch so. Und dann ging es natürlich los. Also wir haben jetzt, Stand heute, glaube ich, 5.900 Händler. Und das sind 5.900 einzelne stationäre Fachhändler, überwiegend aus der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch UK haben wir jetzt immer vermehrt drin und Benelux. Und die haben alle, was man dazu wissen muss, sich auch mit ihrer Facebook-Unternehmensseite und unserer Plattform verknüpft, wenn sie haben, Instagram und so weiter. Also die haben auch wirklich eine Konnektivität zu unserer Plattform. Und ja, jetzt geht's halt los, ne? Wir haben manche Key-Accounts in der Elektrobranche, haben wir auch größere Händler, die auch eine große Kette dann teilweise sind. Dann gibt es natürlich Wünsche vom Handel und von der Marke. Und das ist, glaube ich, so für jede Plattform nur die Herausforderung. Wie entwickle ich mich weiter und was möchte ich noch zukünftig anbinden? Also wir werden immer komplexer und eigentlich wollten wir es nie, ne? Aber jetzt müssen wir halt genau gucken, was ist der Need da draußen. Und deswegen, also erstmal ist wirklich die einfache Bedienbarkeit für den Händler, aber natürlich auch Funktionen mit anbinden, die sinnvoll sind und seitens des Handels oder auch der Marke dementsprechend gewünscht sind.
Ja, ich glaube, diesen Mix muss man mit der Zeit rausfinden. Das ist nichts Einfaches. Bleibt auch nie so, wie es ist. Also wird sich auch immer verändern. Und ich glaube auch, da hat jeder Schwierigkeiten mit. Denn am Ende ist natürlich auch so, dass der Händler dann selber entscheidet, was gut ist und was nicht so gut ist. Du relativ wenig Spielraum eigentlich hast, obwohl man eigentlich denkt, ich bestimme das hier. Na, bestimmst du eigentlich nicht, weil der Händler macht es. Und wenn er das ja nicht so toll findet, was du da gerade gemacht hast, dann solltest du es vielleicht schleunigst ändern. Aber du hast jetzt auch gesagt, 5.700 Händler sind auf der Plattform. Was habt ihr so auf der Gegenseite in Bezug auf die Marken? Sind das auch ungefähr so viele oder sind das dann vielleicht auch deutlich weniger? Weil die Marken müssen doch dann auch bei den Händlern untergebracht werden, oder?
Genau, also wir haben 118 Marken-Accounts, wenn ich jetzt gerade reingucke, wo man aber auch sagen muss, an der Marken-Account kann auch sein, wenn jetzt Ravensburger in Deutschland und Österreich und Schweiz verschiedene Abrechnungspartner hat, also jedes Land auch eigenständig für sich arbeitet, dann sind das auch drei Marken in unserem Dings. Also aber 118 Marken und wie du schon richtig gesagt hast, auch von der Aktivierung ist es so, im Sales, wir finden die Marken, also wir gehen ganz klassisch in eine Kaltakquise, wollen jetzt unser Inbound-Lead-Marketing aufbauen, haben aber auch erst seit April diesen Jahres eine eigene Marketing-Personalie bei uns in-house reingeholt, um das Ganze jetzt aufzusetzen. Und wenn wir die Marke überzeugt haben, mit uns zu starten, wird der Außendienst nochmal informiert, weil auch da seitens der Marke der Außendienst natürlich dementsprechend auch nicht unbedingt immer so online und Social Media affin ist. Und dann ist es so, dass durch diese ganzen Produktzyklen, die so eine Marke hat, geht der Außendienst ja in die Sell-In-Phase und geht zu deinen Händlern, damals auf Messen, jetzt eher dementsprechend auch vieles online, und stellt dem Händler vor: Achtung, wir wollen folgendes Produkt launchen, beispielsweise in 3 Monaten. Wie viele Produkte willst du davon ordern und dein Geschäft sozusagen verkaufen? Und früher war es ja so, der WKZ, also der Werbekostenzuschuss, wurde dann reinverhandelt und dann wurde dem Händler Summe X gegeben, um das Produkt lokal zu bewerben. Oft natürlich hat der Händler das genutzt, um es in Tageszeitungen und so weiter zu publizieren, und die Marke hatte keine Sicherheit, wo ist mein Werbekostenzuschuss gelandet, was ist damit passiert. Jetzt ist es so, dann wird unser Produkt mit reinverkauft, dem Handel wird dargestellt: Okay, du kannst dich jetzt hier anmelden auf Social Pulse, wenn du noch keinen Account hast. Da liegt auch schon der WKZ als Mediabudget für die verschiedenen Anzeigenformate und du musst nur noch auf den Knopf drücken. Somit hat der Händler nachher Zeit gespart und die Marke sieht auch 100%, wo ist mein Mediabudget gelandet. Und ganz wichtig dazu: Der Absender ist der Händler. Also die Marke holt den dezentralen Fachhandel in die Kommunikation mit rein. Und das ist immer bei uns die Herausforderung, erstmal eine Marke zu aktivieren, weil das Thema Trade Marketing hat nicht unbedingt nur Social Media Marketing, hat nicht immer so große Budgets. Aber wenn man allein überlegt, jetzt, wir haben die erste Aktion jetzt für Weber, also Weber Grill, in diesem Frühjahr gemacht. Natürlich sind da viele Budgets für klassische Kanäle wie Out of Home, Print, TV und so weiter. Und wenn man da sieht, was für Budgets dahinter stecken, und wenn die Marke versteht, dass ich von diesem Budgettopf einfach nur einen kleinen Prozentsatz in mein Trade-Marketing investiere und nicht die Litfaßsäule ist der Absender und spricht die Endkunden an, sondern mein Fachhändler, der meine Produkte auch verkauft und geordert hat, dann ist es eine glaubwürdigere Ansprache.
Ja, ich glaube, jetzt hast du auch einen guten Überblick gegeben. Ich meine, sehr transparent mit den 118 Marken. Und da sind ja auch gute Marken bei, ne? Du hast jetzt zwei genannt, Weber Grill und Ravensburger, glaube ich, waren es. Und ich glaube auch, und das war eigentlich schon das, was ich mir gedacht hatte, du kannst natürlich jetzt nicht bei 5.700 Händlern, sage ich mal, 5.000 Marken haben. Ich glaube, das wird relativ schwierig. Da kommt es dann wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, weiß nicht, so ungefähr, wie viele Marken verkauft ein Händler vielleicht im Durchschnitt und kann er überhaupt platzieren? Ich glaube, also das würde ich jetzt denken, dass das vielleicht ein wichtiger Aspekt ist, auf den man ja vielleicht auch schauen muss. Denn ich glaube, in der Akquise hinten raus, und darum soll es ja auch gehen, wie ihr quasi dazu gekommen seid, ist es ja schon so, dass man sich jetzt denkt: Okay, wie kann man denn mehr Marken bekommen? Weil die Marken bezahlen ja am Ende. Also die Marken gehen ja hin und bezahlen an euch die Lizenzkosten. Und ist es denn dann auch so, das ist jetzt so meine Vorstellung, um mehr Marken überhaupt onboarden zu können, braucht ihr auch mehr Händler?
Ja, da sprichst du ein gutes Thema an. Also hörst du ja immer wieder dieses Henne-Ei-Prinzip, was ist zuerst da? Und genau diese Hürde müssen wir dann immer nehmen in den verschiedenen Branchen. Also wir sind jetzt in mehreren Branchen aktiv und die Herausforderung ist immer, wir nennen es First Mover, einen Partner oder eine Marke zu finden, die in einer Branche das Potenzial von dem, was wir hier tun, kapiert, das auch intern dementsprechend durchsetzen kann, dass man neue Wege geht, die effektiver gegebenenfalls sind, also unserer Meinung definitiv effektiver, um dann hier zu starten, weil wenn wir mit Marken sprechen, heißt ja, wie viele Händler habt ihr denn? Ja, bis jetzt vielleicht in deiner Branche noch keinen, aber so, und dann musst du
Ja, klar.
natürlich jemanden finden. Und wenn du siehst, wenn wir einen First Mover gefunden haben, dann ist das Netzwerkeffekt und der Skalierungseffekt da. Also dann haben wir die ersten Händler, die erste Marke hat gestartet. Dann werden die anderen Marken darauf aufmerksam, weil der Händler auf einmal professionell für die andere Marke in seinem lokalen Umfeld wirbt und der
Ja.
Absatz dieses Produktes im Vordergrund steht und nicht des Konkurrenzproduktes. Plus jetzt auch, was langsam anfängt, dass die Händler uns natürlich an den anderen Marken weiterempfehlen, aktiv einfordern und sagen: Wenn ich jetzt beim Spielzeugfachhandel bleibe, vielleicht, wenn dann ein anderer Vertreter von einer anderen Marke reinkommt, dann kann oder hören wir immer wieder, dass der Händler dann seinen anderen Marken sagt: Pass auf, bei Ravensburger arbeite ich mit Social Pulse zusammen, da kriege ich Social Media und Online-Marketing auf Knopfdruck. Bitte lass uns hier über den WKZ streuen, bevor ich eine Tagespost oder ein Poster ins Schaufenster reinhänge. Also das wird auch langsam. Also der Netzwerkeffekt, der fängt jetzt, sage ich mal, seit einem halben Jahr an, massiv hier beiderseitig zu skalieren. Also einerseits, dass die Marken auf uns aufmerksam werden, aber auch der Händler uns weiterempfiehlt an die Marken.
Ja, aber ist es denn tatsächlich so, das war so meine Vermutung, wenn du jetzt 118 Marken-Accounts hast und du hast deine 5.700 Händler und du gehst jetzt zum Beispiel hin und holst dir eine Marke aus einem Bereich, den du ja vorher noch nicht hattest. Das ist ja das, was du meintest. Dann wird die Marke dich natürlich fragen, ja, wie viele Händler hast du? Du sagst, ja gut, ich habe keinen, aber du, ich besorge dir einen. Ja. Aber du willst halt 27.000 Euro dafür haben. Dann sagt die Marke halt so, willst du mich irgendwie verarschen wahrscheinlich.
Genau. Dafür gibt es Preisen. Ja. Da haben wir noch ein kampagnenbasiertes Preismodell, dass wir sagen, okay, lass uns das einmal testen. Das geht bei 5.000 Euro los, wenn man das ganze Potenzial ausschöpfen möchte, mit einer Landingpage, also eine Zielseite dahinter, dass die Werbung nicht auf die Internetseite des Händlers verlinkt, die teilweise ja auch nicht so unbedingt perfekt da ist, wo das Produkt dargestellt wird. Dann geht es nachher bis 11.000 Euro plus natürlich eine Fee pro Händler. Aber da auch, wenn man überlegt, was für Marketingaktivitäten jetzt gerade wirklich nicht messbar sind, im Sande verlaufen, noch sehr klassisch gedacht werden auf Marke- und Händlerseite. Die Marke schickt eine Excel-Tabelle mit allen Händlerdaten an irgendeine Agentur. Die Agentur bucht Facebook, Instagram und Google Werbeanzeigen im lokalen Umfeld der jeweiligen Händler und man verlinkt auf eine Landingpage, wo ein Dealerfinder ist. Das ist alles so, was bis jetzt gelebt worden ist, aber dass man den Fachhandel selber mit als Absender in die Kommunikation holt, ist es halt genau unser USP. Und dafür ist man dann, sieht man nachher auch den Benefit, ne, dass man wirklich auch den Abverkauf des Produktes hier fördert.
Ja, finde ich, also sehe ich genauso. Und genau das ist ja auch das Thema, denn so habt ihr oder so seid ihr dann am Ende auch dazu überhaupt gekommen, auf diese umfangreichen Händler und auf diese Marken zu kommen. Und ich würde mal ein bisschen gerne darauf eingehen, wie ihr das denn auch hinbekommen habt und was ihr vielleicht selber dafür getan habt. Weil ich meine, eine gute Sache ist auch immer, das ist zumindest unsere Erfahrung, da kannst du bestimmt gleich auch was zu sagen. Ja, ihr macht ja Growth Hacking, da müsst ihr es ja auch für euch machen. Also für euch selber. Und ich sehe das halt nicht so. Nur weil wir Growth Hacking für Plattformen, Softwares, Apps machen, heißt das nicht, dass wir das unbedingt für uns selber machen müssen. Klar machen wir das, aber es ist bei uns was anderes, weil es ein anderes Geschäftsmodell ist. Und ich glaube, für das, was ihr für Marken macht und für Händler, ist wahrscheinlich auch unterschiedlich zu dem, was ihr für euch selber macht. Ist jetzt einfach mal so meine Vermutung. Ja. Also vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was habt ihr denn konkret gemacht? Du hast ja schon erzählt, die Marke war zumindest als erstes da, damit du ja auch sagen konntest, wir haben diese Marken und wir haben diese Händler. Aber wie kommt es denn überhaupt dazu, diese Marken zu finden? Du hast zwar ein bisschen gesagt Kaltakquise, aber ist ja jetzt auch wieder ein bisschen was anderes. Weil vielleicht in Zeiten von Corona funktioniert es vielleicht nicht mehr so. Klar, Telefon funktioniert, aber auch der Außendienst funktioniert ja nicht mehr wie früher. Vielleicht jetzt wieder, dass es geöffnet hat, aber vorher vielleicht nicht so.
Ja.
Erzähl doch mal gerne so einen Rundumblick. Was habt ihr konkret dafür getan, um den Ball mal so ein bisschen ins Laufen zu bringen?
Ja, also wie gesagt, ganz Anfang mit der Agentur, die ersten ein, zwei Marken, also die erste Aktion, woraus die Idee entstanden ist, war für Red Bull. Dann gingen wir an die Firma Salomon, also ein Outdoor-Sportartikelhersteller, haben das da dann getestet und dann ging das weiter und dann haben wir irgendwann den Entschluss gefasst, die Plattform zu gründen. Dann hatten wir die ersten drei, vier Marken, 100 Händler drauf und es hat funktioniert, das war so der MVP und dann ging es dann los, okay, daraus kann man wirklich ein Geschäftsmodell machen, das funktioniert, die Händler sind zufrieden, wie kommen wir jetzt dahin? Und wie du schon sagst, also wir mussten wirklich dranbleiben über Jahre und das war wirklich jetzt auch nicht immer die einfachste Zeit als Gründer. Natürlich, aber durch die Hartnäckigkeit und wirklich an das Geschäftsmodell glauben, aber natürlich auch immer wieder Anpassungen machen, ging es dann so, dass wir wirklich, sag ich mal, Kaltakquise am Anfang messen, weil wir, bei uns ist ja so, wenn wir eine Marke vielleicht aktivieren, wie jetzt Liquimoli, Motorenölhersteller, dann aktivieren eine Marke, dann gehen vielleicht 30, 40 Außendienstmitarbeiter in Deutschland raus und erzählen, dass der Händler sich bei Social Pulse anmelden kann und im Endeffekt haben wir 500 vielleicht Werkstätten von Liquimoli in unserer Plattform. Und das ist ja genau unsere Idee. Wir aktivieren einen, die Marke, die kommuniziert es intern, dann geht die Vertriebsmannschaft raus und dann kommen die ganzen Händler. Und aber trotzdem das in den verschiedenen Branchen und in den verschiedenen Kategorien dann zu etablieren und da die Händler zu bezeugen, das ist immer noch täglich die Herausforderung. Wir machen sehr viel über LinkedIn aktuell noch in der Kaltakquise, aber das erste Ziel ist natürlich eine Marke und da den Ansprechpartner zu aktivieren, dass derjenige das intern auch wirklich vorstellen kann, alles da von uns an die Hand bekommt, um es auch zu rechtfertigen, so ein Budget einsetzen zu können, um auch mal klassische WKZ- und Media-Budgets zu hinterfragen und zu schauen, was ist denn wirklich effektiver nachher im Outcome.
Okay. Hast du jetzt auch so ein bisschen, also Kaltakquise war voll euer Ding. Wie läuft das so ab in so einem Gespräch? Also wie geht man so aktiv auf so eine Marke zu? Was kommuniziert ihr denn überhaupt, damit so vielleicht mal eine Marke hellhörig wird und sagt, alles klar, können wir uns vorstellen? Und ich glaube auch zum Beispiel bei Weber, bei Ravensburger, da ist jetzt nicht so, dass du direkt den First Touch machst und du sagst, boah, ich bin voll drauf. Du wirst wahrscheinlich einige Abteilungen durchlaufen.
Ja, also Ravensburger waren, glaube ich, 2 Jahre ein Monolog, den ich geführt habe mit einigen Personen. Und nach 2 Jahren kam dann die Kollegin, die dann eine E-Mail zurückgeschickt hat: Bastian, deine Hartnäckigkeit wird belohnt. Wir hatten jetzt ein Meeting und das ist genau das, was wir jetzt angehen wollen, wenn ich den Fachhandel unter die Arme greifen. Und dann kam es. Also, das habe ich bei mehreren Marken. Natürlich will man nicht 2 Jahre den Lead-Funnel haben, von Erstkontakt
Ja.
bis Deal. Aber in dem Preissegment, wo wir sind, wir haben manche Deals oder manche Marken, die kommen innerhalb von 3, 4 Wochen auf uns zu. Manche, wie jetzt Ravensburger, hat 2 Jahre gedauert, aber die sind dann ja halt, wir nutzen da HubSpot als CRM-Tool und dementsprechend automatisierte E-Mails. Trotzdem sehr viel Persönliches noch, was ich auch glaube. Ich meine, das ist jetzt, wir sind jetzt nicht eine klassische Plattform, wie anfangs schon gesagt, wo die Kunden automatisiert reinkommen und dann hat man auch gleich das Payment dahinter und so weiter, sondern auch von Namen her Social Pals, und Pal ist ja der englische Begriff für Buddy, Kumpel. Wir haben immer noch den persönlichen Touch und auch mit den Marken. Also wir haben ja Key-Accounter bei uns sitzen, die dann die Marken betreuen. Wir haben Support-Menschen bei uns, die die Händler betreuen. Und ja, da ist teilweise lange Abend, glaube ich, doch sehr wichtig. Aber wenn, dann lohnt sich das auch, ne? Nicht nur finanziell, sondern weil man auch gemeinsam eine gute Geschäftsbeziehung eingeht und das auch nicht nur einmalig, sondern über mehrere Jahre dementsprechend dann hinweg. Plus, wenn wir eine Marke aktiviert haben, wie angesprochen, passiert einfach der Netzwerkeffekt. Die anderen Marken werden aufhören dazu. Dann wird der Händler darauf aufmerksam. Warum soll er das nur für die Marke nutzen, sondern er kann das auch für andere. Also am Anfang haben wir uns irgendwie gefreut, wenn 50 Händler oder eine Marke mit 50 Händlern da um die Ecke kam. Und jetzt kommen teilweise Marken, die mehrere hundert oder mehrere tausend Händler mitbringen wollen. Und wir wachsen da jeden Tag irgendwie. Und ich freue mich halt, wenn ich einfach die Anmeldezahlen in der Plattform sehe, wie viele Händler jetzt mitmachen. Und vor allen Dingen, wenn wir sehen, dass der Händler nicht nur beispielsweise jetzt wie in der Optikbranche, also Augenoptik, nicht nur bei Ray-Ban-Kampagne mitmachen, sondern auch bei einer Charmant-Esprit-Kampagne und bei der Verbandskampagne von der ZVA. Da sieht man denn, dass der Händler unser Tool wirklich nutzt. Und ich meine, alle, die Plattformen entwickeln, ich meine, die Plattform geht über, ja, Interaktion auf der Plattform, sonst brauche ich keine Plattform machen. Wenn ich keine Nutzung dahinter habe, dann ist der Plattformgedanke, glaube ich, falsch.
Ja, definitiv. Definitiv. Es muss immer ein aktiver User da sein, sonst wird es dir nie was bringen. Und ich glaube, das gibt einem auch so ein bisschen die Bestätigung, zumindest aus Product Development Sicht, ne, dass man schon ein geiles Produkt gebaut hat, ne? Dass da schon was ist, was irgendwie ein Value liefert, dass auch jemand sagt, alles klar, das benutze ich. Aber dasselbe gilt ja auch für die Marke am Ende, ne? Da bekommst du es wahrscheinlich eher durch die Bestätigung, dass es jemand bucht, also zumindest die Lizenz. Und da geht es dann auch darum, den vielleicht auch zu halten, ne? Da geht es dann nicht nur einmal darum, so, jetzt grase ich den ja einmal ab mit einer seiner Lizenz. Vielleicht kannst du gleich auch noch mal kurz sagen, wie lange die gültig ist. Und dann war es das so mit dem, sondern den willst du ja langfristig halten und du musst ja einen guten Job dafür machen. Kannst du nicht einfach aufhören, irgendwas zu machen. Wie siehst du das? Und wie lange geht die Lizenz überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob du es eben schon gesagt hast.
Also die Lizenz ist ein Jahr, also die
Ein Jahr, okay.
Jahres nicht genau, und die verlängert sich dementsprechend auch ganz normal, wenn man kündigt, nicht 3 Monate vorher, glaube ich. Da gibt es aber auch Ausnahmen. Also wie gesagt, da nochmal, wir sind alles Menschen und wir machen hier Geschäfte unter Menschen und da kann man auch immer miteinander reden. Aber die Standard-Jahres liegt, wie gesagt, ein Jahr. Wenn man
Ja.
kampagnenbasiert mit uns arbeitet, was ja auch günstiger ist für den Start, ist es dann, je nachdem, wie lange die Aktion laufen soll. Es gibt Marken, die machen dann nur 4 Wochen, also einen Kampagnenzeitraum von 4 Wochen, weil da das Produkt beworben werden soll. Hat ja auch immer gewisse Zyklen, oder halt 3 Monate. Das ist dann der Unterschied. Aber wie du schon sagst, wir leben, glaube ich, alle, auch ist in jeder Agentur und überall das, oder auch beim Einzelhandel, der Stammkunde ist ja das Beste, was es gibt. Und das wollen wir ja auch erreichen mit der Plattform, weil nur einmalig eine Lizenz reinverkaufen und tschüss. Dann würden wir nicht überleben, sondern wir müssen ja mit der Marke immer wieder im Austausch sein. Wir müssen gucken, laufen die Aktionen, wie viele Händler machen mit. Wir haben Stand heute eine 80-prozentige Onboarding-Rate, nennen wir das. Also wenn eine
Das
Marke
ist
sagt,
sehr
ich will
stark.
100 Händler dabei haben, kriegen wir mit einer gewissen Vorlaufzeit 80 Händler dazu mitzumachen. Dazu geben wir aber auch Webinare für den Außendienst, dass die das verstehen, was da passiert. Wir machen Verkaufsunterlagen mit der Marke zusammen, die wir standardisiert haben. Wir gehen dann ins klassische Onboarding, dass wir automatisierte E-Mails aus der Plattform herausschicken. Der Händler kann immer uns kontaktieren, also telefonisch und per E-Mail, und wir helfen ihm sozusagen dabei, sich einen Account anzulegen. Also das ist alles da. Und aber die Betreuung gerade dahinter von unserem Account Management, die da einen super Job machen, ist halt essentiell, ne? Weil wir wollen ja auch,
Ja.
dass die Jahresverträge nicht nur einmal sind, sondern dementsprechend nächstes Jahr weiterlaufen. Weil wir als fester Bestandteil und als Software-Tool bei den Marken etabliert werden wollen. So wie ich mein Buchhaltungstool Datev nutze, soll die Marke SocialPulse nutzen für den dezentralen Fachhandel.
Ja. Auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Mission, und ich glaube, es ist auch das Richtige am Ende des Tages. Und da gehen bestimmt auch Leute verloren und kommen vielleicht mal wieder, müssen vielleicht mal aussetzen. Ich glaube, das ist relativ normal. Aber das sollte am Ende des Tages immer das Ziel sein. Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage zur Händlerakquise. Denn du hast ja gesagt, ihr habt die Marken klassisch über Kaltakquise LinkedIn gewonnen. Da können wir gleich noch mal kurz drüber reden. Und die haben den Netzwerk, und das hat dann den Netzwerkeffekt ausgelöst, dass die Händler mitgekommen sind, weil der Außendienst der Marken selber aktiv wird und die Händler reinholt. So habe ich das jetzt verstanden. War das denn schon immer so, oder seid ihr auch mal Händler einzeln angegangen? Also ihr selbst, so wie ihr Marken angegangen seid? Oder war das schon standardmäßig immer so, dass die Marke das mitgebracht hat?
Nee, und so, also die Ursprungsidee war ein bisschen anders. Also 2014, ich komme eigentlich aus der Eventbranche. Ich habe vor 20 Jahren bei Jochen Schweizer Eventmanagement und Veranstaltungskaufmann gelernt und habe immer viele Events gemacht. Und 2014 habe ich dann für die Red Bull eine Kletterfilmpremiere organisiert in München, Deutschlandpremiere. Und danach gab es eine nachgelagerte Kinotour für diesen Film. Und Red Bull hat mich dann angefragt, ob ich nicht ein bisschen Marketing machen kann für diese Film-Kinotour. Die Erwartungshaltung war, dass ich Poster produziere, Kletterhallen anrufe, ob wir da Poster aufhängen dürfen. Und dann hatte ich mich mit Leonard und Sirik, den Mitgründern, halt bei mir zum Grillen getroffen, habe denen das dann erzählt, und dann haben wir irgendwie gesagt, also wir hatten noch gar nichts, damals gab es SocialPulse noch nicht, aber auf jeden Fall habe ich denen erzählt, was ich da vorhabe oder dass mich das nicht unbedingt glücklich stimmt. Und so kamen wir auf die Idee, Facebook-Apps, also dass wir eine Facebook-App programmieren. Früher konnte man in seiner Facebook-Unternehmensseite so Apps installieren. Und dann haben wir das gemacht, um dass jede Kletterhalle, die wir in Kaltakquise aktiviert haben, diese Facebook-App bei sich installiert, um Kinotickets für diesen Film zu verlosen. Das war so der ursprüngliche Gedanke. Und da sind wir hergegangen, haben Facebook, hier Kletterhallen, Boulderhallen, aber auch physische Stores, die Kletterware verkaufen, aktiviert. Und das war sehr aufwendig, weil man denen das dann auch nochmal verkaufen musste, was wir da vorhaben. Aber da haben wir 70 Partner oder Multiplikatoren, wie wir es genannt haben, dementsprechend zu bekommen. Das gleiche haben wir mal für einen Motorradfilm für Red Bull gemacht, wo wir dann die ganzen Nürburgring, Hockenheimring und sowas aktiviert haben. Also das haben wir schon mal gemacht, den Handel, aber da haben wir gemerkt, dass das nicht unbedingt richtig skalierbar ist und wir selber auf der Straße sein müssen, um den Erstkontakt zum Handel zu machen. Da hatten wir lange mal überlegt, wie können wir das Henne-Ei-Prinzip lösen, machen wir irgendwas, dass wir den Händler reinkriegen, aber dadurch, dass wir immer die Marke Huckepack brauchen, um überhaupt, dass der Händler mit uns zusammenarbeitet, ist jetzt das Konzept sehr, sehr schlüssig und auch super, dass natürlich die Marke losgeht, weil die Marke weiß, welche Händler haben das Produkt geordert, also haben das Produkt bestellt, um es nachher abzuverkaufen, und dann aktivieren wir so die Marken. Aber fairnesshalber oder was auch fairness, wir werden in Q4 dieses Jahr auch die Produktentwicklung so weit weiterentwickeln, dass der Händler markenunabhängigen Content über unsere Plattform auf den angeschlossenen Social Media Kanäle veröffentlichen kann. Dann könnten wir auch wirklich nochmal in die Kaltakquise gehen und Händler unabhängig von Marken auf SocialPulse aufmerksam machen.
Ja, aber sagt ihr denn, also wir hatten auch schon mehrere Gäste im Enterprise hier, und für die ist eigentlich Kaltakquise, was heißt Kaltakquise? Also ich sag Direct Outreach eigentlich immer das so, was am besten funktioniert. Aber ihr macht ja Online-Marketing auf eurer Plattform für Händler. Und so wie ich das eben schon gesagt habe, so wie uns das auch immer gesagt wird, ihr macht ja Growth Hacking, macht es auch für euch selber. Macht ihr Online-Marketing auch für euch selber?
Fangen wir jetzt gerade erst an. Also, ne,
Ja.
paradoxerweise haben wir jetzt erst seit April ein eigenes Personal dafür eingestellt. Also eine super Kollegin, die wir jetzt gewinnen konnten, das mit uns zu machen. Und wir starten jetzt gerade erst wirklich das Thema Inbound Lead Marketing für uns selber, da eine Strategie aufzusetzen und so weiter und so fort. Und das ist ja, ja eigentlich ja, nicht gerade sinnvoll gewesen, aber das hat sich einfach so entwickelt, ne? Wir sind vom Team sehr gewachsen. Wir haben jetzt 10 Leute eingestellt alleine während der Corona-Phase. Wir sind jetzt auf 23 Mitarbeiter. Wir mussten immer natürlich hinterherrennen. Dann haben wir noch die komplette Entwicklung dahinter, die auch teilweise outgesourced ist. Also die ganzen Entwickler sind jetzt nicht in den 23 enthalten. Und wir kamen einfach nicht hinterher, unser eigenes Marketing zu machen. Jetzt fangen wir an, unsere Sales-Aktivität mit Marketing-Aktionen zu unterstützen. Und dann natürlich da hinten natürlich unser eigenes Marketing dementsprechend voranzutreiben, um dieses Inbound-Lead-Marketing, dass die Marken auf uns alleine aufmerksam werden. Weil natürlich wünscht sich jeder, dass in dem Sales die Marken auf einen aufmerksam werden. Man präsentiert das Produkt oft in kurzen Videocalls, weil das muss man ja einmal gesehen haben. Und das ist eigentlich das, was ich, auch wenn Corona, also das ist eigentlich was, wir hatten vorher keinen Deal abschließen können, wo wir nicht vor Ort bei der Marke waren, um das Produkt zu präsentieren, vor Corona. In der Corona-Zeit haben wir jetzt natürlich alle Deals remote abschließen können und ich glaube, das wird sich auch Gott sei Dank nicht wieder ändern, sondern da haben wir es echt geschafft, durch dass jeder auf einmal mit Online-Webinaren und Videocalls umgehen konnte und auch das Bewusstsein dafür geschärft worden ist aus der Notlage heraus. Das hat uns, glaube ich, sehr geholfen.
Ja, aber ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, denn ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, aber das für mich heißt es nicht unbedingt, dass man das auch für sich selber machen muss. Also in einer gewissen Art und Weise schon, aber nicht immer unbedingt, weil es immer ein Unterschied ist. Denn das, was ihr in eurem Produkt macht, bei Social Pulse, ist etwas komplett anderes, als dass wir einen Kunden onboardet. Das darf man nie vergessen. Das heißt also, der Value ist auch ein anderer, den jemand innerhalb des Produktes erfährt und den ihr quasi in euren Sales- und Marketingprozessen implementiert, damit jemand reinkommt und das Ding am Ende
Gebe ich
des
dir
Tages
100%
auch
recht.
als
Ja.
Lizenz kauft, ne?
Ja.
Deswegen, ich finde das überhaupt nicht verwerflich. Ich finde das in Ordnung so. Klar muss der Step irgendwann kommen. Der kommt jetzt bei euch. Aber ich finde es bemerkenswert, dass es in Enterprise ist halt standardmäßig so, da gehen sehr viele über Kaltakquise, Direct Outreach und es scheint wohl sehr gut zu funktionieren. Was sind da so, du hast ja jetzt auch gesagt, LinkedIn war da auch eine Möglichkeit. Ich weiß auch, Henry, falls du das hören solltest, ich weiß, du magst nicht so gerne, wenn du als Enterprise genommen wirst, aber wir hatten schon eine geile Diskussion darüber. Wir haben sehr viel darüber geredet, über LinkedIn zu machen, als Online-Kanal, was ja irgendwie auch so ein bisschen Online-Marketing verbunden mit,
Ja.
ne, Kaltakquise irgendwie so ein bisschen ist. Was war so dein größtes Learning dabei? Vielleicht kannst du auch mal ein bisschen was sharen. Wie viele Marken musst du denn überhaupt angehen, bis mal so eine gesagt hat, boah, Bastian, das hört sich gut an, dann höre ich mir mal an. Da hast du auch bestimmt auch viele, ich sag mal, krasse Absagen bekommen, oder?
Ja, also in meiner ganzen Geschichte erst drei wirkliche, also die gesagt haben, lass mich in Ruhe. Ich glaube, das kommt auch immer darauf an, wie man die Menschen wirklich auch erreicht auf den verschiedenen Kanälen. Und die Story jetzt bei uns in unserem Fall wird ja auch jetzt langsam einfacher, weil wir, wie gesagt, mit den verschiedenen Branchen, wir haben in der Regel, also wir haben überall große Player dabei, also egal in welcher Branche, die First Mover, die wir erreichen, sind auch Marken, die jeder in dem Markt kennt und die Wettbewerber gucken sich das an. Warum macht jetzt zum Beispiel Triumph oder Yamaha Motorrad beides Kunden von uns? Wieso arbeiten die jetzt mit uns? Das gucken sich andere Motorradhersteller auch an.
Klar.
Oder Weber jetzt, oder also wir sind in jedem, jetzt starten wir in der Tourismusbranche mit dem Großen und das guckt sich jeder an, wenn der andere schon mal gestartet ist. Aber alle sind erstmal zurückhaltend und wenn man die Story dahinter hat, dass ich sagen kann, ey, ich mache das für den, dann ist klar,
Ja,
dass
das
die
ist der
anderen auch mal gucken.
Einstieg. Ja, klar, der
Genau.
Einstieg ist viel, viel geiler.
Genau. Und der Einstieg ist aber, oder bis dahin, und das muss ich, glaube ich, habe ich einfach als privat auch gelernt, du musst wirklich lange durchhalten. Ne? Also wie oft ich Social Pulse rauf und runter erzählt habe und ich meine, ist mein oder unser Produkt, ich glaube dran, da steckt Herzblut drinne, aber wie viel, ja, Monologe, ne, wie anfangs gesagt bei Ravensburger, also die 15. E-Mail in 3 Jahren und immer wieder schreiben, hey, wie geht's und dann nichts zu bekommen, aber dranbleiben, das ist, glaube ich, das, was man da lernt. Also gerade die Anfangsphase ist ja das größte Herausforderung. Wenn es erstmal ins Rollen kommt, dann ist ein Skalierungseffekt da, der Netzwerkeffekte, weil die Händler uns in unserem Fall empfehlen, die Marke untereinander, Jobwechsel, wenn ein Ansprechpartner einer Marke zu einer anderen wächst, werden wir mitgenommen in der Regel, was ja auch cool ist. So. Und ja, da muss man einfach wirklich durchhalten. Auf LinkedIn merke ich selber, langsam nervt es, also wie viele Anfragen ich da Kaltakquise bekomme von ja, wollen mich coachen als Unternehmen und meine Work-Life-Balance und keine Ahnung, was alles bei mir machen. Also anscheinend sehe ich sehr ungesund auf LinkedIn aus. Aber das ist echt immer schwieriger. Ich weiß auch nicht, ob wie lange LinkedIn da noch so funktioniert. Das merke ich, dass die Resonanz da doch weniger wird. Wenn du x Leute anschreibst, dann kriegst du nicht mehr so viele Feedbacks wie früher. Weil aber auch, glaube
Ja.
ich, jeder da langsam dicht gespammt wird, ne? Zing beispielsweise habe ich früher viel genutzt, nutze ich jetzt in letzter Zeit 1 Jahr oder 1,5 Jahre gar nicht mehr. Ganz früher waren wir auf Messen, haben dann wirklich Startup, ne? Also Messeverzeichnis durchgeblättert, dann haben wir geguckt, welche Marke hat einen gewissen Umsatz, um sich uns leisten zu können. Versucht am Messestand, ja, kommen Sie nachher nochmal wieder. Dann bin ich da wieder tagelang und stundenlang auf Messen rumgelaufen. Und das ist, glaube ich, die Phase, die jeder Gründer ist, sei denn, es gibt natürlich auch andere Gründungen, die schneller laufen, aber wenn es dann angelaufen ist, wie bei uns jetzt, dann geht es auch ab.
Ja, ich glaube, das muss auch jeder machen. Klinken putzen, das gehört irgendwie dazu, ob du das jetzt vor Ort machst, auf einer Messe, irgendwie digital. Ich meine, am Ende des Tages, selbst wenn dir jemand sagt, ey, jetzt mal hart gesagt, nerv mich nicht damit und komm, geh aus der Tür raus und geh einfach, dann muss man auch immer sagen, es ist immer ein Learning am Ende des Tages und was du auch damit anfängst. Und ich glaube, als so alter Marketing Fuchs, weil ihr macht ja auch Online-Marketing, zum Beispiel im Anzeigenbereich. Eigentlich gibt es kein verbranntes Geld. Also selbst wenn du, keine Ahnung, für 10.000 Euro Werbung schaltest in 2 Wochen und du generierst dadurch keinen Kunden, kannst du nicht sagen, dass es verbrannt ist, weil am Ende des Tages geht es darum, was du daraus ziehst. Denn wenn du was Gutes daraus ziehst, was gelernt hast, kannst du aus den nächsten 5 Euro vielleicht einen Kunden machen, der dir 27.000 Euro bringt, womit du das, was du vorher ausgegeben hast, wieder reinholen kannst. Und ich
Ja.
glaube, das ist halt unglaublich wichtig, und das auch in der Kaltakquise auch mal zu erfahren und da durchzugehen, das war bei uns auch nicht anders. Aber ich glaube, man braucht da ein gutes Durchhaltevermögen, gerade auch auf Messen. Wobei ich muss sagen, auf Messen, glaube ich, sind die Leute einfach offener dafür. Als zum Beispiel auf LinkedIn. Aber ich finde halt, wie gesagt, der Einstieg ist mit Abstand das Wichtigste. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn ihr auf, sag mal, Konkurrenten von Weber Grill zugeht und sagt, ihr macht das schon für Weber Grill mit dem und dem Ergebnis, war natürlich nagt es an ihm, dann zu sagen, ey, ja, komm, dann lass uns doch mal unterhalten.
Ja,
Also, ja, ich glaube,
also
der
wie gesagt,
Einstieg.
ja, wie gesagt, die Netzwerkeffekte sind da mega, aber da nochmal das Durchhalten ist extrem wichtig, da nicht locker zu lassen, aber auch die Story, ne? Also bei mir jetzt, viele identifizieren natürlich ein Startup auch immer mit dem Gründer oder die Gründer, das Gründerteam dahinter. Und ja, ich erzähle halt seit 7 Jahren das Gleiche. Also jetzt natürlich immer angepasst und die Story hat sich ein bisschen weiterentwickelt, aber die Glaubwürdigkeit ist da. Und jetzt sehen die Leute, mit denen ich seit 7 Jahren in Kontakt bin, dass es halt funktioniert, weil halt viele Marken mit uns zusammenarbeiten, wir größer werden, eine Sichtbarkeit bekommen, wir haben gute Partnerschaften, wir arbeiten mit den Drittanbietern wie Google, Facebook und so sehr eng zusammen und da passiert richtig was. Und ich glaube, das ist auch nochmal das, die Glaubwürdigkeit, weil wenn du ein Unternehmen gründest und noch keine Reputation hast und noch keine, dann ist es, glaube ich, super schwierig und da sind wir durch und das hat auch bei uns Jahre gedauert, aber wir haben jahrelang auch durchgehalten und nicht verloren die Begeisterung am Produkt und natürlich muss man das ein oder andere anpassen, auch von der Story. Aber jetzt oder jetzt schon seit längerer Zeit passiert das, was man sich halt natürlich dementsprechend auch erhofft. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt ein LinkedIn oder eine Anzeige schalte, deswegen gibt keiner sofort eine Jahreslizenz aus, ne? Also wir
Ja.
müssen ja auch im Enterprise-Modell, musst du gucken, wie ist das Budget ja dieser Firma, mit wem rede ich gerade, ist derjenige überhaupt der Richtige, der überhaupt das verantworten kann, so viel Budget in die Hand zu nehmen oder muss derjenige intern auch nochmal verschiedene Abteilungen und Teams abholen, um hier Budget zu shiften. Bei uns ist ja so, Social Media und Trade Marketing werden wir immer in die Ecke reingestellt, weil wir das ja machen, aber die haben nicht das Budget. Und dann muss derjenige intern ist an vielleicht, sage ich mal, Media oder Head of Marketing verkaufen oder Vertrieb auch. Also woher kommt das Geld? Und die streuen sich erstmal, weil die sagen, nee, na, wir machen das immer schon so. Aber wenn man dann wirklich mal guckt, wo das Geld landet, der Marke und ob es effektiv ist und warum nicht, also meinen dezentralen Fachhändler mit in die Kommunikation einbinden, ist das Beste, was du machen kannst. Und deswegen unterschreibt nicht jeder sofort. Wenn wir ihn jetzt auf LinkedIn ansprechen, ein Deal für 27.000 Euro, das ist uns, glaube ich, allen bewusst.
Ja, ich glaube, du brauchst immer mehrere Touchpoints und wahrscheinlich auch nicht im ersten Gespräch und vielleicht noch nicht im zweiten und im dritten, gerade auch bei größeren Marken. Und auch wenn du gesagt hast, Ich glaube, auch da geht es dann wieder darum, das möglichst einfach den Leuten zu erklären. Das ist genauso wie deine Plattform, wo das für den Händler sein muss, muss es bei euch dann so ein Sales-Prozess sein. Und letzten Endes ist es ja immer so, dass du beides miteinander kombinieren musst. Das ist ja das, was ihr jetzt gerade macht. Ihr kombiniert Sales und Marketing. Und auf Plattformsicht muss man Marketing und Product miteinander kombinieren,
Genau.
weil du so nur auf ein gutes Ergebnis am Ende des Tages kommst und sonst auch nicht lernen kannst, was der Kunde eigentlich will. Ich glaube, das ist mit das Entscheidendste. Und ich finde, da kommen wir auch zu einem sehr, sehr guten Abschluss. Wir sind bei 45 Minuten. Was ich gerne zum Abschluss noch machen würde, also auf jeden Fall jetzt sehr viel dazu erzählt, was die Leute so bei Social Pulse bekommen. Gibt es denn jetzt in Zukunft vielleicht auch aufgrund von Corona irgendwas, was ihr vielleicht neu baut, was vielleicht in eine komplett neue Richtung auch für einen Fachhändler geht? Der macht sich wahrscheinlich sehr viele Gedanken darum, was er jetzt eigentlich machen kann. Steht da irgendwas bei euch auf der Pipeline, vielleicht jetzt produktbezogen, für Marke, für Händler, die du vielleicht mal so ein bisschen anteasern kannst, dann hast du gerne die Bühne jetzt.
Ja, also wie gesagt, von der Entwicklung hören wir ganz stark auf beide Seiten, Marke wie Händler. Man kriegt natürlich Wünsche noch und nöcher. Für die Händler wird jetzt eine Funktion kommen, dass der Händler markenunabhängigen Content, also dementsprechend über unsere Plattform, weil wir auf Facebook, Instagram, Google angeschlossen sind, direkt veröffentlichen kann. Da wird es jetzt einiges geben. Für die Marken wird dann nochmal ein bisschen was Richtung, sag ich mal, WKZ-Modelle geben, dass ich verschiedene Budgettöpfe in der Plattform besser abbilden kann, um Händler, die an unterschiedliche Budgets bekommen, damit abgreifen kann. Wir sind natürlich im Austausch mit anderen Dienstleistern, die schon im Einzelhandel vertreten sind, was jetzt Warenwirtschaftssysteme oder Online-Shop-Systeme sind, weil wir wollen ja auch dann vielleicht, wollen eine offene Plattform sein, also Drittanbieter mit anbinden. Und wenn der Händler beispielsweise jetzt schon ein Online-Shop-Tool nutzt oder jetzt auch ein Warenwirtschaftssystem, dass wir da jetzt mit den einen oder anderen sprechen, wir sehr konkret schon, um wirklich eine Lösung auch für den Fachhandel zu bieten, dass er nicht nur die Kommunikation da draußen kriegt, sondern auch gleich mit seinem Online-Shop verbinden kann. Weil
Klar.
ich sehe immer mehr, alle machen Online-Shop. Und ja, aber wenn ich einen Online-Shop da habe und den nicht bewerbe, dann bringt es mir auch nichts. Also ich muss ja, wenn ich einen Online-Shop habe, den Online-Shop mit den Produkten auch befeuern, dass der Endkunde erstmal darauf aufmerksam wird. Und da gibt es, glaube ich, sehr gute Synergien. Also das wird jetzt so von der Kooperation und plattformseitig werden wir, glaube ich, immer mehr verschiedene Anbieter verbinden. Und da finde ich das auch cool, dass da wirklich auch in der Gründerszene und mit bestehenden, guten, etablierten Tools, muss ich sagen, auch ein super Austausch ist. Weil einerseits ist man teilweise ein bisschen Wettbewerb. Jeder kann das doch irgendwie selber auch programmieren, ne? Also wenn man Zeit und Geld hat, dann kann jeder auch also wir könnten jetzt auch anfangen, ein Online-Shop-Tool aufzusetzen, aber das ist nicht unsere Expertise, sage ich jetzt einfach mal bisher, und auch nicht unser USP. Und ich glaube, das finde ich ganz cool gerade. Das macht richtig Spaß und auch an den ganzen Gesprächspartnern. Danke da, dass man da so einen offenen Austausch hat und guckt, wie findet man eine gemeinsame, coole Lösung, was dem Fachhandel und der Marke nachher hilft. Aber natürlich auch uns, dass wir Geld verdienen und der andere Partner auch. Also es geht ja auch
Ja,
darum.
klar. Ja, ich glaube, das muss beides gegeben sein. Ich finde es ein sehr gutes Beispiel, weil in unseren Fällen ist Business Development eigentlich eins der größten Funktionen, die dort sind, um zu wachsen, weil es partnerschaftlich betrachtet werden sollte. Nämlich, dass man partnerschaftlich User eigentlich hin und her tauscht, aber nur aus dem Aspekt, weil der eine halt was kann, was der andere vielleicht nicht kann und was er nicht programmieren will. Also klar kannst du auch eine Google Maps API selber bauen, aber viel Spaß damit.
Ja.
Ja, weiß ich nicht, ob das so das Richtige ist. Also dann nutzt doch lieber die API. Wozu ist sie denn da? Und finde ich aber sehr, sehr schön. Online ist natürlich ein großer Aspekt und ich glaube auch, dass es einen zusätzlichen Nutzen für alle Händler, die ihr bereits habt, definitiv bietet, wenn sie dann auch noch die Möglichkeit haben, das, was sie an Produkten haben, online zu bewerben, aber dann auch noch online kaufen können. Also ich glaube, da wird es ja sowieso immer mehr hingehen. Deswegen habe ich mir so eine Sache schon gedacht, aber ich glaube, da können sich die Händler demnächst bei euch freuen.
Genau, also zum einen die Händler, wir wollen da mehr Funktionalität noch für den Handel bringen, aber natürlich auch für die Marke, um noch bessere Transparenz reinzubringen. Und ich denke, es wird sich jetzt einfach zeigen, ne? Also man hat schon gesehen, die Online-Nutzung ist massiv hochgegangen. Das hat uns jetzt auch geholfen, dass auch der Handel wusste, okay, ich muss eine Online-Sichtbarkeit haben, ich brauche einen Online-Shop vielleicht, aber ich muss auch eine Online-Kommunikation haben. Und das hat die Marke auch verstanden, weil klar gibt es immer mehr Direct-to-Consumer, eigene Markenshops kommen. Eine Marke muss auch einen eigenen Online-Shop haben, meiner Meinung nach. Aber der dezentrale Händler, das ist für mich, also ist es immer noch das A und O. Und wenn eine Marke den ab, also wir haben ja auch nur fachhandelstreue Marken bei uns, also die wirklich noch an den dezentralen Händler glauben, die auch damit gewachsen sind. Die fahren jetzt verschiedene Strategien, aber wenn die Strategie danach ist, den dezentralen Fachhändler mit zu unterstützen, beziehungsweise als Abseitskanal zu sehen, dann ist SocialPulse da ein Tool, was da auch dementsprechend cool funktioniert.
Ja, und ich glaube, das war ein sehr guter Abschluss. Bastian, vielen, vielen Dank für diese geile Folge. 50 Minuten sind es geworden. Falls hier ein Händler dabei ist oder eine Modemarke oder was auch immer, der sich mit Bastian austauschen will, man findet alle Links zu Bastian und SocialPulse definitiv in den Shownotes, die sind unten verlinkt. Und ansonsten lass dieser Folge gerne eine Sternebewertung da. Das letzte Wort gebührt dir, Bastian, meinem Gast. Und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal wieder mit einer Einzelfolge. Bis dahin, dein Pascal. Ciao.
Pascal, auch nochmal danke an dich. Also es hat echt Spaß gemacht. Das war mein zweiter Podcast, deswegen mal gucken, wie es geworden ist.
Sehr gut.
Wie gesagt, lass uns einfach gucken, gemeinsam hier austauschen. Ich finde es echt cool, was ihr da auch auf die Beine stellt. Und nochmal danke für diese Bühne hier.
Gerne.
Und an die Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, es war ein spannender Einblick in ein Startup und in einem Unternehmen, was auf gutem Kurs ist, und würde mich freuen, wenn wir uns hören und sehen.